NDR Info. Echo des Tages.
Mit Brigitte Simnacher. Einige unserer Themen heute Abend, die Übersicht. Mehr Transparenz und Wettbewerb an den Tankstellen. Bundeswirtschaftsminister Rösler will stabile Preise erreichen. Zur geplanten Markttransparenzstelle für Kraftstoffe auch der Kommentar. Grundsatzentscheidung zum Urheberrecht im Internet. YouTube muss einige urheberrechtlich geschützte Lieder aus dem Netz entfernen. In Frankreich endet der Wahlkampf vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am Sonntag. Die Waffenruhe in Syrien bleibt brüchig und Tausende demonstrieren wieder gegen den Militärrat in Ägypten. Guten Abend. Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler will also die Preispolitik der Mineralölkonzerne stärker kontrollieren. Tankstellen sollen einer Meldestelle künftig jede Änderung der Spritpreise übermitteln. Wie das funktionieren soll, die Einzelheiten von Carsten Schabowski.
Der Plan, um das Preis-Jojo an den Tankstellen nachvollziehbarer zu machen, soll Mineralölkonzerne ihre Preisänderungen schon vorher melden und außerdem sagen, zu welchem Preis sie selbst einkaufen. Beim Bundeskartellamt soll darum eine Markttransparenzstelle eingerichtet werden. FDP-Fraktionsvize Martin Lindner.
In der Vergangenheit ist doch so ein bisschen bei vielen der Eindruck entstanden, nicht, dass es Absprachen gab, aber dass es eine sehr koordinierte Vorgehensweise der großen Mineralölgesellschaften gab. Und deswegen ist es richtig und vernünftig, auf die Weise zu versuchen, mehr Transparenz reinzukriegen.
Im Kampf gegen den hohen Benzinpreis hatte Bundeswirtschaftsminister Rösler erst in der vergangenen Woche gefordert, rauf mit der Pendlerpauschale. Als Reaktion auf die Debatte um den Wettbewerb auf dem Benzinmarkt und wahrscheinlich auch als Reaktion auf die schlechten Umfragewerte der FDP. Trotzdem, die Idee kommt an, auch bei Kanzlerin Merkel, betonte Regierungssprecher Seibert.
Die Bundeskanzlerin unterstützt diese Pläne, weil sie ihrer Grundüberzeugung entsprechen, dass das beste Mittel gegen, sagen wir, Preisexzesse an den Tankstellen vorzugehen, wettbewerbsrechtliche Mittel sind. Eine Maßnahme hat ja das Kabinett schon vor einiger Zeit beschlossen, nämlich das Verbot der Preiskostenschere zu verlängern. Eine andere Maßnahme deutet sich jetzt hier an und beides kann eine positive Wirkung im Interesse der Autofahrer erreichen.
Aber Autofahrer sollten nicht damit rechnen, dass nun auch die Preise purzeln, warnt Kai Weidner vom Bundeskartellamt.
Das Bundeskartellamt ist natürlich und wird es auch in Zukunft nicht sein, keine Behörde, die auf Knopfdruck die Preise senken kann. Die jetzt geplanten Maßnahmen helfen uns dabei, sicherzustellen, dass die freien Tankstellen zu fairen Bedingungen beliefert werden.
Die Mineralölwirtschaft sagt zu den neuen Plänen nur eins, nein danke, ein neues Bürokratiemonster würde entstehen und der Benzinpreis würde dadurch auch nicht sinken. Karin Retzler vom Mineralölwirtschaftsverband.
Die Erhebung von rund 1 Million Daten bedeutet eben einen sehr, sehr hohen bürokratischen Aufwand, der auch mit Kosten verbunden ist und letztlich werden die Kosten dann auf den Steuerzahler zurückfallen.
Stimmt so nicht, sagt zumindest Otto Salmann vom ADAC, der grundsätzlich Applaus spendet.
Also eine Verteuerung, das können wir uns nur beim besten Willen nicht vorstellen, denn der Verwaltungsaufwand, hier Preise per E-Mail oder sonstigen Dingen an eine Internetseite zum Beispiel zu melden, kann mit Sicherheit keine Verteuerung darstellen.
Röslers Idee soll schon am 2. Mai im Kabinett beschlossen werden. Im Herbst könnte ein entsprechendes Gesetz in Kraft treten. Ob es wirklich dazu kommt, der Plan von Markttransparenzstellen beim Gas- und Strompreis stand schon 2009 im Koalitionsvertrag und wurde bis heute nicht umgesetzt. Kritik gibt's vor allem von den Grünen. Rösler sei in Sachen Benzinpreise nicht die Feuerwehr, sondern nur die Schneckenpost. Ihre Forderung, nicht die Benzinpreise in den Mittelpunkt stellen, sondern die Frage, wie sich Öl und Benzin in Zukunft sparen lassen.
Die geplante Markttransparenzstelle, also diese Meldestelle für Preisveränderungen an den Tankstellen, ist für die Mineralölbranche Teufelszeug, sprich Planwirtschaft. Die Verkehrsverbände kritisieren das Vorhaben längst nicht so scharf, sind aber skeptisch, was die Umsetzung betrifft. Zu den Plänen von FDP-Bundeswirtschaftsminister Rösler, der Kommentar von Jürgen Döschner.
Ölkonzerne sollen unter Staatsaufsicht. Diese Schlagzeile einer großen Tageszeitung von heute klingt revolutionär und sie spricht wohl allen Autofahrern aus dem Herzen. Endlich wird durchgegriffen. Und an der Spitze der Revolution mal wieder FDP-Chef Rösler. Erst forderte er eine Anhebung der Pendlerpauschale, dann ließ er das ihm unterstellte Kartellamt ein Verfahren gegen die 5 großen Mineralölkonzerne einleiten. Und jetzt will er die Ölmultis gar unter Staatsaufsicht stellen. Die FDP als Retterin der Autofahrer? Von wegen. In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Die Autofahrer sollen die FDP retten. Mit ihren populistischen Vorstößen in Sachen Benzinpreise versucht die fast 3%-Partei wieder Boden gut zu machen. Und zwar mit Vorschlägen, die entweder nicht durchsetzbar oder nicht wirksam sind. Oder beides zugleich. Bei näherem Hinsehen entpuppt sich zum Beispiel der vermeintliche Großangriff auf die Achse der bösen Mineralölkonzerne als schlichter Wahlkampfgimmick. Kostet nichts und ist nichts wert. Denn die Sammlung von Daten über Preise an den Tankstellen und Raffinerien ist weder neu noch besonders erhellend. Das Bundeskartellamt hat dies in seiner Sektoruntersuchung vom vergangenen Jahr bereits umfassend getan. Konsequenz keine. Ein Verstoß gegen geltendes Recht konnte nicht nachgewiesen werden. Neu an dem jüngsten Vorschlag ist lediglich, dass die Daten künftig in Echtzeit nach Bonn geliefert werden sollen. Selbst der Bundesverband der freien Tankstellen, die eigentlich mit dieser Maßnahme geschützt werden sollen, spricht von einem April-Scherz. Ob und wann auch immer die sogenannte Markttransparenzstelle kommen wird, die Preise an den Zapfsäulen werden dadurch nicht sinken. Ja, nicht einmal der weitere Anstieg der Preise dürfte dadurch zu stoppen sein. Denn Öl ist knapp und wird immer knapper und somit auch immer teurer. Statt also die Autofahrer zu täuschen und das ihm unterstellte Kartellamt als Wahlhelfer einzuspannen, sollte sich Minister Rösler besser Gedanken darüber machen, wie wir grundsätzlich unsere Abhängigkeit vom Öl verringern können, gerade beim Transport, wo wir immer noch zu 95% auf Erdöl angewiesen sind. Oder besser noch, Bundeskanzlerin Merkel entzieht Rösler die Kompetenz für das Thema und gibt ihren Widerstand gegen ein Energieministerium endlich auf. Denn längst ist klar, ob Spritpreise, Klimawandel oder Atomausstieg, Energie ist das Schlüsselthema dieses Jahrhunderts. Und es ist zu wichtig, um es verzweifelten Wahlkämpfern einer in Existenznot geratenen Minipartei für kurzsichtige taktische Spielchen zu überlassen.
Die Pläne, die Spritpreise zu dämpfen, Jürgen Döschner kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Was sind Inhalte im Internet wert? Die GEMA kümmert sich um die Urheberrechte von mehr als 60.000 Künstlern, um die Urheberrechte von Komponisten, Textautoren oder Musikverlegern. Die GEMA hat nun vor dem Landgericht Hamburg erreicht, dass 12 urheberrechtlich geschützte Musiktitel nicht länger auf YouTube zu sehen und zu hören sein dürfen. Schon länger schwelt der Streit zwischen GEMA und YouTube auch darum, ob YouTube für jedes hochgeladene Video Lizenzen zahlen muss. Es geht um nichts Geringeres als um die Urheberrechte im Internet. Das Urteil mit grundsätzlicher Bedeutung erläutert Alexander Heinz.
Mit einem Teilerfolg für beide Seiten hat das Hamburger Landgericht den Streit zwischen der Musikrechtegesellschaft GEMA und der Videoplattform YouTube vorerst entschieden. Das Gericht folgte dem Antrag der GEMA, Musiktitel zu sperren, nur in 7 von 12 angezeigten Fällen. Wichtigste Aussage: YouTube muss mehr dafür tun, die Urheberrechte zu schützen, erläutert der Sprecher des Hamburger Landgerichts Konrad Müller-Horn nach der knapp 15-minütigen Verlesung des Urteils.
Der Betreiber so eines Internet-Videoportals haftet für Urheberrechtsverletzungen in den Videos, die von den Nutzern hochgeladen werden, nur dann, wenn er gegen bestimmte Verhaltens- und Kontrollpflichten verstößt.
Damit wurde eine grundsätzliche Haftung für alle Inhalte, die auf der Videoplattform verbreitet werden, allerdings verneint. Das aber hatte die GEMA verlangt. Deshalb bezeichnete Google-Sprecher Kai Overbeck die Entscheidung auch als Erfolg für seine Seite.
Wir haben natürlich in dieser Form in der Hauptsache das Verfahren gewonnen. Das ist ganz klar, das hat das Gericht klargemacht. Insofern ist es wirklich ein wichtiger Teil Erfolg für YouTube, für die Nutzer, für die Musikindustrie insgesamt, weil sie jetzt endlich damit auch den Weg freigemacht bekommen haben, um letzten Endes auch mit ihrer Musik auf YouTube profitieren zu können.
Die GEMA hingegen sprach ebenfalls von einem Erfolg für sich. Zwar folgte das Gericht nicht der GEMA-Linie, nach der YouTube als eigenständiger Verbreiter von Inhalten mit entsprechender Haftung zu sehen ist, doch verlangt das Gericht von YouTube, dass die Videoplattform mehr Maßnahmen ergreift, um zu verhindern, dass sich bekannt gewordene Urheberrechtsverstöße wiederholen. GEMA-Anwältin Kerstin Becker.
Wir bewerten das Urteil als herausragenden Erfolg für die GEMA. YouTube muss Maßnahmen ergreifen, um künftig Rechtsverletzungen zu vermeiden.
So sieht das Hamburger Gericht YouTube in der Pflicht, dann, wenn Urheberrechtsverstöße angezeigt werden, sofort zu handeln und auch mit verschiedenen Hilfsmitteln zu verhindern, dass die entsprechenden Videos erneut ins Netz gestellt werden. Fest steht, mit ihrer Absicht, dass YouTube auf ganzer Linie für Urheberrechtsverstöße haftet, konnte sich die GEMA nicht durchsetzen. Wohl auch deshalb schloss die GEMA-Anwältin Rechtsmittel gegen das Urteil nicht aus. Der Streit zwischen GEMA und YouTube ist deshalb wohl auch durch die heutige Gerichtsentscheidung nicht endgültig entschieden.
Frankreich und Deutschland wollen notfalls wieder Grenzkontrollen einführen, vor allem wenn ein Schengen-Land seine Außengrenzen nicht richtig sichert und Flüchtlinge deshalb in den Schengen-Raum reisen können. Wenn die beiden Innenminister dies fordern und das der dänischen Ratspräsidentschaft so in einem Brief mitteilen, dann heißt das noch nicht viel, denn andere Innenminister und Regierungen haben auch noch mitzureden. Und die EU-Kommission hat wiederum ihre eigenen Vorstellungen. Birgit Schmeitzner zu den Reaktionen aus Brüssel.
Der deutsch-französische Brief in Sachen Schengen-Reform hat hohe Wellen geschlagen und heftige Kritik ausgelöst. Doch Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich gab sich erstaunt, schien das nicht so recht nachvollziehen zu können.
In diesem Brief geht es darum, dass wir nicht Schengen aushebeln wollen, sondern im Gegenteil, wir wollen das Schengen-System stärken, indem wir es modernisieren und auch ausrichten auf neue Herausforderungen.
Gemeint der Zustrom an Flüchtlingen und Menschen, die illegal einwandern. Deutschland und Frankreich argumentieren, dass dieser Zustrom nach dem arabischen Frühling zugenommen hat und einige Länder an den Außengrenzen des Schengen-Raums mit den Kontrollen nicht hinterherkommen. Deshalb fordern Minister Friedrich und sein französischer Kollege Claude Guillon, dass sie bis zu 30 Tage lang ohne Absprache mit den umliegenden Ländern wieder die Schlagbäume herunterlassen dürfen. So mancher Europaparlamentarier konnte es sich da nicht verkneifen, auf den Mai 2011 zu verweisen. Damals wollten die Dänen wieder Grenzkontrollen einführen und Friedrich sah die Reisefreiheit in Gefahr. Die Grünen-Abgeordnete Ska Keller sagt dazu:
Letztens hat ja Friedrich sich noch beschwert, als Dänemark die Grenzen dicht gemacht hat. Jetzt will er selber Grenzen lieber dicht machen, gegen Griechenland, gegen alles Mögliche. Das ist überhaupt nicht kohärent, also irgendwann muss er sich mal entscheiden.
Auch der CSU-Abgeordnete Manfred Weber, also ein Parteifreund des Innenministers, ist nicht glücklich mit dem Brief. Weber zufolge müssen Staaten zwar genug Handlungsspielraum haben, um die Sicherheit ihrer Bürger zu garantieren. Diese Bürger hätten aber auch das Grundrecht, sich frei zu bewegen. Da gelte es, gemeinsam einen Mittelweg zu finden.
Nur über die Macht und über die Interessen der Staaten zu reden, ist aus meiner Sicht zu wenig.
Dass der Inhalt des Briefes über die Medien öffentlich wurde, das wird ebenfalls hart kritisiert, etwa vom FDP-Europapolitiker Alexander Alvaro, der Minister Friedrich eines rät.
Ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, er hätte sich mit der Kommission ins Benehmen gesetzt, die Vorschläge vorgebracht, anstatt das medial im Rahmen eines Wahlkampfes zu machen.
Ein Wahlkampf, der derzeit in Frankreich tobt, bei dem Präsident Sarkozy unter Druck steht und versucht, mit dem Thema weniger Zuwanderung zu punkten. Vergleichsweise zurückhaltend reagierte die EU-Kommission auf den deutsch-französischen Vorstoß, bezeichnete den Brief als Beitrag zur seit Monaten laufenden Debatte. Der für Innenpolitik zuständige Kommissionssprecher Michele Ciaccone verteidigte dabei den Vorschlag, Entscheidungen über Grenzkontrollen künftig gemeinsam zu treffen, und zwar koordiniert in Brüssel. Der Schengen-Raum sei mit 26 Ländern inzwischen so groß, dass man gesamteuropäisch handeln müsse, statt jeder für sich allein.
Außenminister Westerwelle ist nicht glücklich über den Zeitpunkt des Briefs der beiden Innenminister, heißt es, so kurz vor der französischen Präsidentschaftswahl am Sonntag. In Frankreich selbst wird der Schengen-Vorstoß in der Tat als mögliches Wahlkampfmanöver der konservativen Regierung gewertet. Präsident Sarkozy hatte mit dem Kampf gegen illegale Einwanderung ganz offensiv um Stimmen geworben. Und immer wieder hat er gefordert, das Schengen-Abkommen zu überarbeiten und damit gedroht, es einseitig auszusetzen. Der französische Wahlkampf vor dem ersten Wahlgang endet heute. Daniela Junghans über die politische Stimmung und die jüngsten Umfragen.
Es wird ein knappes Ergebnis, so viel ist sicher. Frankreichs aktueller Präsident Nicolas Sarkozy liegt in den letzten Umfragen bis zu 3 Prozentpunkte hinter seinem sozialistischen Herausforderer François Hollande. Entsprechend engagiert kämpfen beide um die noch unentschiedenen Wähler. Sarkozy verspricht ihnen vor allem Stabilität und eine rigorose Sparpolitik. Hollande will den Haushalt mit höheren Steuern für Besserverdienende entlasten, plant aber auch zusätzliche Ausgaben, zum Beispiel für 60.000 neue Lehrer. Sein Motto lautet: mehr Gerechtigkeit.
Es gibt Dinge, die wir tun müssen, damit es unserem Land wieder besser geht in der Wirtschaft, der Industrie, bei den Finanzen. Aber das muss gerecht verteilt werden. Die Gleichheit ist die Seele der Republik. Alles, was ich entscheiden muss, wird immer an diesem Kriterium gemessen. Ist es nicht gerecht, werde ich nicht zustimmen. Ist es gerecht, machen wir es.
Sarkozy prognostiziert den Franzosen, wenn sie Hollande wählen, werde es ihnen bald gehen wie anderen europäischen Ländern, die sich ihr Sozialsystem nicht mehr leisten könnten. Derart schmerzhafte Einschnitte werde es mit ihm nicht geben, verspricht der aktuelle Präsident. Stattdessen will er zum Beispiel die Zahl der Einwanderer auf 100.000 pro Jahr halbieren.
Man muss den Mut haben, die Wahrheit zu sagen, über die wichtigen Themen zu sprechen, über die Einwanderung beispielsweise. Frankreich ist ein offenes Land, aber das System der Integration funktioniert nicht mehr. Wir haben mehr Menschen aufgenommen, als wir konnten. Wir haben nicht genügend Wohnungen und Arbeitsplätze. Wir werden die Zahl der Einwanderer halbieren und außerdem verlangen, dass sie vor der Einreise die französische Sprache lernen und die Wertvorstellungen unserer Republik kennen.
Noch ein paar Stunden haben Sarkozy, Hollande und die übrigen 8 Präsidentschaftskandidaten. Ab Mitternacht müssen sie alle Aktionen einstellen. Denn traditionell ist der Tag vor der Wahl eine Art Ruhetag, an dem jede Art von Wahlwerbung, aber auch Interviews und Diskussionsrunden mit den Kandidaten verboten sind. Frankreichs Wähler sollen so in Ruhe entscheiden können, wem sie am Sonntag ihre Stimme geben wollen.
Die europäischen Krisenhilfen sind aufgestockt und jetzt drängt Deutschland die internationalen Partner, ihre Zusagen einzuhalten. Eine gute Gelegenheit hat Finanzminister Schäuble dazu in Washington. Er nimmt teil an der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Der Finanzminister steckt seine Position vor der Tagung so ab: Europa habe beide Rettungsschirme auf rund 1 Billion Dollar ausgeweitet und damit das getan, was verabredet gewesen sei. Rüdiger Paulert über den Auftritt von Wolfgang Schäuble.
Selten hat sich Bundesfinanzminister Schäuble in Washington so gelöst gezeigt wie heute vor dem Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs aus den G20-Ländern. Beim Pressegespräch forderte er gar die Journalisten auf, dem Bundesbankpräsidenten zu seinem 44. Geburtstag ein Ständchen zu bringen, und gab den Ton vor.
Happy Birthday to you.
Schäuble sieht im Gegensatz zur Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, Europa und die Eurozone erstmals seit langer Zeit nicht mehr im Zentrum der Bemühungen. Nach seiner Einschätzung haben die Europäer mit der Erhöhung der Sicherheitsgarantien für die Eurozone auf 800 Milliarden Euro und etwa der Verabredung zum Schuldenabbau alles Nötige getan. Wenn er auf Nachfrage auch einräumen muss, dass die
Vertrauenskrise in den Finanzmärkten in Bezug auf den Euroraum ist noch nicht ganz überwunden, aber die substanziellen Entscheidungen sind getroffen, sie sind auf einem guten Weg.
Völlig unberechtigt seien deshalb die Spekulationen über eine Schwäche Spaniens. Das Land habe in den letzten 3 Monaten ungeheure Reformen eingeleitet.
Deswegen waren wir uns auch im G7-Kreis ganz einig, dass alles, was jetzt an neuen Debatten geführt wird, um etwa die Finanzmärkte wieder den Eindruck zu erwecken, es gäbe doch noch Verunsicherung, allenfalls schädlich ist und in der Substanz keinerlei Begründung hat.
Berichtete der deutsche Finanzminister aus dem Abstimmungsgespräch mit den Vertretern der wichtigsten 7 Industrienationen. Beim gestrigen Abendessen im größeren Kreis der sogenannten G20, zu denen unter anderem auch die Schwellenländer China, Brasilien und Indien zählen, ist man dagegen bisher noch nicht weitergekommen. Um den IWF mit zusätzlicher finanzieller Feuerkraft auszustatten, sollte sich die Krise in der Eurozone oder anderswo wieder verschärfen, haben die Europäer gemeinsam mit Japan 320 Milliarden Dollar bereitgestellt. Die Schwellenländer wollen sich daran nur beteiligen, wenn sie im Gegenzug mehr Einfluss beim IWF bekommen, und die USA wollen überhaupt nicht zahlen.
Der Beitrag der Europäer ist ausreichend und er ist definiert. Und über den Rest der Welt werden wir miteinander vertrauensvoll reden.
Trotz aller Schwierigkeiten hofft Schäuble schon heute oder morgen einen Durchbruch in dieser Frage erzielen zu können. Alles in allem aber gilt es jetzt, die geplanten Reformen umzusetzen, angefangen beim Schuldenabbau bis hin zur besseren Kapitalausstattung der Banken. Dies alles könne aber nicht mit der Notenpresse der Europäischen Zentralbank finanziert werden, lehnte Bundesbankpräsident Jens Weidmann Forderungen ab, die letztlich Deutschland finanziell belasten könnten, ohne dass es einen Durchgriff auf die Politik der Schuldenstaaten gäbe.
Dieser reflexhafte Ruf nach der Geldpolitik, der erfüllt mich
wie Sie sich sicherlich vorstellen können, mit Sorge. Er verkennt, dass wir die Strukturprobleme im Euroraum mit geldpolitischen Mitteln nicht lösen können.
So Bundesbankpräsident Weidmann, der sich dann gemeinsam mit Bundesfinanzminister Schäuble auf den Weg zu den schwierigen Verhandlungen mit den anderen G20-Staaten gemacht hat. Dort geht es heute um die Mittelaufstockung beim IWF als Risikovorsorge.
Die Sicherheitslage in der syrischen Hauptstadt Damaskus soll sehr angespannt sein. Und für die Lage in ganz Syrien gilt, die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft, die Gewalt im Land beizulegen, bleiben fruchtlos. Aus Frankreich und den USA kommen unterschiedliche Vorschläge, wie man das Assad-Regime vielleicht doch noch zum Einlenken bewegen könnte. Die Spanne der Vorschläge ist weit und reicht von einem humanitären Korridor bis hin zu einem militärischen Eingreifen. Und der UN-Generalsekretär mahnt zur Eile.
This is not a decision without risk.
Die Mission ist nicht ohne Risiko, kann aber die Lage beruhigen und zur politischen Lösung beitragen, die die Syrer wollen.
Reflecting the people's will in Syria.
UN-Chef Ban unterstützt eine schnelle Aufstockung der Beobachter auf 300. Momentan sind erst 7 Blauhelme in Syrien. Die umfassende Mission braucht das Mandat des UN-Sicherheitsrats. Das sei innerhalb von 3 Tagen machbar, schätzt der Sprecher von UN-Vermittler Kofi Annan. Der Westen, die Türkei und einige Golfstaaten zögern, fürchten um die Sicherheit der Beobachter wegen der anfälligen Waffenruhe mit ständigen Zwischenfällen. Russland, enger Freund Assads, drängte auf schnelle Entsendung. Die Diskussion um die Autorität der Blauhelme blockiert den Annan-Plan. Der größte Fehler schon bei der Mission der Arabischen Liga sind übertriebene Erwartungen, sagt Timur Goksel, 20 Jahre für die UN-Friedenstruppe im Libanon tätig. Alle verlangen alles von ihnen. Das ist falsch, schafft nur Enttäuschung und stört die Arbeit. Beobachter können die Krise nicht lösen. Das ist nicht ihr Job. Sie sind Konfliktmanager. Annan bescheinigt Syrien Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Natürlich gäbe es das übliche Klein-Klein in Verhandlungen über Details. Klar sei, die Beobachter müssten unbeschränkten Zugang in ganz Syrien erhalten und mit Menschen vertraulich reden können. Während die Opposition nach dem Freitagsgebet erneut die Waffenruhe testete, wollte der Chef des UN-Vorauskommandos, General Hamish, seine Leute heute nicht auf die Straße lassen. Wir wollen nicht Werkzeug einer Eskalation werden. Deshalb lassen wir freitags unsere Patrouillen. Ex-UN-Beobachter Goksel weiß, die Blauhelme erwartet in Syrien eine erfahrene Gegenseite. Seit 1974 gab es 2 Missionen auf den Golanhöhen. Das Regime kann mit der UN umgehen, weiß, dass ihre professionelle Neutralität nicht unbedingt im Interesse des Regimes ist. Also werden sie versuchen, die Beobachter zu beeinflussen. Aber das ist normal, so läuft die Sache. Das ist die Herausforderung für krisenerfahrene Blauhelme. 300 sind allerdings sehr wenig. Der Friedenseinsatz im Libanon zählt 15.000. Die Mission erfordert in kürzester Zeit enorme Logistik. Fahrzeuge, Kommunikation und medizinische Hilfe müssen nach Syrien verlegt werden. Die Arabische Liga scheiterte auch daran, dass sie logistisch auf das syrische Regime angewiesen war. Bei der UN müssen die Syrer da vorsichtiger sein, denn sie braucht keine logistische Hilfe, hat alles selbst und muss das Regime nicht darum bitten. Tempo ist das Gebot der Stunde. Assad hat zu oft bewiesen, dass er erfolgreich Sand ins Getriebe streuen kann. Die Zeit drängt. Opposition und Regime beschuldigen sich auch heute, die Waffenruhe zu brechen. Eine Seite meldet schweren Beschuss aufständiger Viertel in Homs, die andere den Tod von 10 Soldaten durch eine 100-Kilo-Bombe nahe der israelischen Grenze.
Ein Bericht von Ulrich Leithold. Zehntausende Ägypter sind auf dem Tahrirplatz in Kairo zur größten Demonstration seit mehreren Monaten zusammengekommen. Sie wollen erreichen, dass der herrschende Militärrat die Macht an eine zivile Regierung übergibt. Seit dem Sturz des ehemaligen Machthabers Mubarak vor mehr als einem Jahr herrscht in Ägypten politisches Chaos. Dem Militärrat, der das Land übergangsweise regiert, wird vorgeworfen, er profitiere von den Wirren und wolle an der Macht bleiben. Steffen Wurzel informiert über die Proteste.
Nieder mit der Militärherrschaft, der Slogan, der heute in Kairo am häufigsten zu hören war.
Zehntausende Demonstranten hatten sich seit dem Mittag auf den Weg zum Tahrirplatz im Zentrum der ägyptischen Hauptstadt gemacht. Menschen aller Altersgruppen und aus den unterschiedlichsten politischen Richtungen waren gekommen. Demokratieaktivisten, Islamisten, Salafisten, liberale Reformer und Frauenrechtlerinnen. Das allein ist schon bemerkenswert, denn seit Ende Januar hatten die Anhänger der unterschiedlichen gesellschaftlichen Strömungen in Ägypten stets unter sich demonstriert. Heute kamen alle gemeinsam mit einem Ziel. Wir möchten nicht, dass der regierende Militärrat die Revolution kapert und die Macht für immer an sich reißt, sagt dieser Mann Mitte 30, der aus einem Kairoer Vorort gekommen ist. Wir möchten eine zivile Regierung. Die Forderungen der Revolution sind bislang unerfüllt. Noch keiner der Korrupten vom alten Regime wurde verurteilt und niemand ist für die Tötung der Revolutionäre zur Verantwortung gezogen worden. Ich bin heute hier, weil so viele unverständliche Dinge geschehen, sagt diese 35-Jährige. Wir sind unzufrieden damit, wie die Präsidentschaftswahl vorbereitet wird. Wir sind unzufrieden mit dem Militärrat und mit dem Parlament. Froh bin ich aber, dass die Menschen wieder auf die Straße gehen, denn nur so werden wir Erfolg haben. Schluss mit den Spielchen, Schluss mit der Trickserei, das hörte man heute immer wieder auf der Großdemonstration. Was dahinter steckt? Viele Ägypter misstrauen der Militärregierung zutiefst. Sie glauben ihr nicht, dass sie, wie versprochen, im Sommer die Macht abgeben will. Viele Menschen sind davon überzeugt, dass der Militärrat in den kommenden Wochen alles dafür tun wird, um selbst länger an der Macht zu bleiben. Zusätzliches Misstrauen hat eine Forderung des Militärrates vor einigen Tagen geschürt. Die Militärs hatten gefordert, dass die geplante neue ägyptische Verfassung auf jeden Fall vor der Präsidentschaftswahl fertig sein müsse. In gut einem Monat wäre das, realistisch also kaum zu schaffen. So sagt diese junge Demonstrantin Anfang 20. Ich bin hier aus mehreren Gründen. Vor allem will ich nicht, dass unsere Verfassung unter der Armeeherrschaft geschrieben wird. Und ich will, dass der Präsident gewählt wird, bevor die neue Verfassung fertig ist. Auch dieser Mann, Ende 50, sehnt sich nach einem Ende der Militärherrschaft. Er ist davon überzeugt, dass es Ägypten unter einer neuen zivilen Regierung auf jeden Fall besser gehen wird. Es spielt überhaupt keine Rolle, welchen Präsidentschaftskandidaten ich unterstütze. Entscheidend ist, dass ich das alte Regime ablehne. Die neue Regierung wird auf jeden Fall besser als die alte sein, welche auch immer nun an die Macht kommen wird.
In Pakistan ist vor wenigen Stunden ein Passagierflugzeug nahe der Hauptstadt Islamabad abgestürzt. Vermutlich sind alle 127 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Schlechtes Wetter soll die Ursache des Unglücks sein. Näheres von Kai Küstner.
Unmittelbar vor der Landung, nur wenige Kilometer von ihrem Ziel, der pakistanischen Hauptstadt, entfernt, stürzte die Maschine ab. Bewohner Islamabads berichten von extrem schlechtem Wetter zum Zeitpunkt des Unglücks, von Gewittern und heftigen Stürmen. Jedoch ist es noch zu früh, um über die genaue Ursache des Absturzes Gewissheit zu haben. Dieser Bewohner Islamabads wurde Augenzeuge der Tragödie. Da waren überall Flammen. Das Flugzeug ist in ein Wohnhaus gestürzt. Es ist eine furchtbare, furchtbare Szene. Das Flugzeug befand sich auf dem Weg von der Millionenmetropole Karachi, ganz im Süden Pakistans, in die Hauptstadt. War in Karachi, den Angaben zufolge, auch planmäßig gestartet, bis es etwas mehr als 1,5 Stunden später abstürzte. Es handelt sich um eine Maschine der privaten Linie Bhoja Air. Die Airline hatte den Flugbetrieb zunächst in den 90er Jahren aufgenommen, hatte diesen dann jedoch, den Angaben zufolge, für mehrere Jahre eingestellt. Erst vor kurzem hatte sie wieder begonnen, innerhalb Pakistans zu fliegen. Auf der Internetseite von Bhoja Air heißt es, mit dem heutigen Tag biete man einen zusätzlichen Flug von Karachi nach Islamabad an. Rettungskräfte trafen schnell an der Absturzstelle ein. Weil es sich dabei um eine Wohngegend handelt, gibt es Befürchtungen über weitere Opfer am Boden. Der Flughafen liegt praktisch genau in der Stadt, deshalb baut man ja auch einen neuen außerhalb, berichtet dieser Augenzeuge. Das letzte schwere Flugzeugunglück im krisengeschüttelten Pakistan liegt keine 2 Jahre zurück. Ende Juli 2010 war es ebenfalls eine Maschine einer privaten Airline, die verunglückte. Auch Schauplatz dieser Tragödie war die Hauptstadt. Der Airbus stürzte damals in der Hügelkette, die Islamabad an einer Seite rahmt, ab. Damals gab es keine Überlebenden.
Ihnen nun einen angenehmen Abend. Das war das Echo des Tages mit Brigitte Simnacher.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.